Willkommen zum Geschichtsunterricht mit Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias.
Ebenso willkommen.
Thema heute, die Schlesier.
Jawohl.
Das sind das ehemalige Deutsch, also ne, Deutschland in den Grenzen von 1937 und so, ne?
Genau, also da könnte man auch drüber oder drunter schreiben Flucht und Vertreibung. Mhm. Eine wirklich böse Geschichte, die da sich abgespielt hat, mit natürlich einer ebenso bösen Vorgeschichte. Also das ist ein wunderbares Beispiel für Ursache und Wirkung von historischen Ereignissen und von historischen Taten. Und deswegen, bevor wir auf 45 gucken und auf die tatsächliche Flucht und die Vertreibung der Schlesier aus ihrer Heimat, kurzer Blick zurück auf München 1938 und den dann etwa ein Jahr später beginnenden Zweiten Weltkrieg. München 38 werden große Gebiete aus der Tschechoslowakei mit deutscher Minderheitsbevölkerung dem Dritten Reich zugeschlagen, den Nazis also. Und wenig später wird die restliche Tschechoslowakei durch den Angriff auf die Tschechoslowakei am 15. März 1939 zerschlagen. Das war die sogenannte Rest-Tschechei. Mhm. Und am 1.9.1939 beginnt der Zweite Weltkrieg mit dem Angriff auf Polen. Und im Zuge all dieser Dinge werden Gebiete in die deutsche Verwaltung übernommen, in denen irgendwann einmal oder auch tatsächlich noch deutsche Minderheiten gelebt haben. Es gab damals die Vorstellung Heim ins Reich, also überall da, wo Deutsch gesprochen wird und Deutsche leben, blutsmäßig Deutsche, da muss sozusagen die Wehrmacht hin und diese Leute herholen ins
das
Reich.
Das ist, was Putin propagiert auch, ne?
Ja, aber auch Donald Trump, um es mal einen kleinen Schlenker, weil er hat jetzt die Vorstellung entwickelt, es reicht nicht alleine einen amerikanischen Pass zu haben, sondern man müsse auch einen amerikanischen Vater und eine amerikanische Mutter haben. Und das ist Blutideologie und eben nicht eine Passideologie oder eine Verfassungsideologie, sondern es ist Blut und Boden. Und das kommt jetzt allmählich wieder zurück. Also das nur nebenbei. So, und dann beginnt also dieser Zweite Weltkrieg. Und am Anfang gibt es da ja diese vielen Erfolge und Blitzkriege und Blitzsiege und alles Mögliche. Und am Schluss des Tages dreht sich das alles um. Und im Grunde genommen ist spätestens, also für Leute, die wirklich so ein bisschen Ahnung vom Geschehen hatten, war im Sommer 44 klar, dass nach der berühmten Niederlage der Heeresgruppe Mitte eben eine Wende da nicht mehr möglich sein wird. Und dann beginnt sozusagen die Rückeroberung Stück für Stück, Kilometer für Kilometer des Gebietes der damaligen UdSSR durch die Rote Armee Stalins. Und auf der anderen Seite gehen dann halt die Westalliierten vom Westen und vom Süden und auch teilweise vom Norden gegen Deutschland vor, sodass also am Schluss des Tages die Deutschen kapitulieren und damit sozusagen den Kontinent einmal gründlich in Schutt und Asche gelegt haben. Mhm. Und das ist jetzt nur sozusagen der grobe Rahmen. Was natürlich als vollkommene Katastrophe by the way und nebenbei stattfindet, sind zwei Dinge. Einmal haben die Deutschen polnische Einwohner aus den Gebieten vertrieben, in denen sie mit dem Hitler-Stalin-Pakt dann eingezogen sind. Also nach dem Angriff auf Polen 1939 treffen sich sowjetische Leute und deutsche Soldaten bei Brest-Litovsk und einer entsprechenden Demarkationslinie. Links davon gehört Deutschland und rechts davon der Sowjetunion. Mhm. Und die beiden neuen Herren vertreiben die dort ansässige Bevölkerung beziehungsweise unterdrücken und unterjochen oder ermorden sie, um dort selbst anzusiedeln. Mhm. Und das Gleiche ist auch in vielen anderen osteuropäischen Ländern passiert, also Bulgarien, Jugoslawien natürlich, also überall, wo eben Deutsche mal eine Zeit lang die Herrenmenschen gespielt haben. Und nun dreht sich das um und die Deutschen, die in diesen Gebieten lebten, zu denen zuerst die fremden Armeen kamen, also die Randgebiete, zum Beispiel in Ostpreußen, die wussten natürlich, was ihre Landsleute denjenigen angetan haben, die nun vorrücken. Mhm. Und dann gab es ab, ich sag mal, Sommer, Herbst 1944 die ersten, die dann ihre Sachen gepackt haben und gesagt haben, wir verschwinden. Zumal der Roten Armee und vor allem den Soldaten der Roten Armee der Ruf vorauseilte, der nicht ganz unbegründet war, sage ich mal vorsichtig, zu plündern, zu morden und zu vergewaltigen, was sozusagen ihnen in die Quere kam. Und das alles zusammengenommen hat dann eben den Ausschlag gegeben für sehr viele Leute, die deutschen Ostgebiete, die sogenannten Ostgebiete, gen Westen zu verlassen. Ja. Und diese Flucht- und Vertreibungsbewegung, die dann richtig millionenfach sich aufbaut, beginnt Oktober 44, als eben zum ersten Mal Rote Armeesoldaten ostpreußischen Boden betreten. Mhm. Und dann siehst du, und das hat jeder von uns im Schulunterricht per Bilder oder sogar auch im Film gesehen.
Oder in der Familie.
kilometerlange Elendszüge und Trecks, die sich auf den Weg machen und auf irgendwelchen klapprigen Gestellen mit Eseln davor das Hab und Gut aufgebaut haben, um dann eben Richtung Westen zu fahren. So, und zu diesen Gruppen gehörten eben auch die Schlesier, die waren als einzeln genommen sicher die größte Gruppe. Insgesamt redet man so zwischen 12 und 18 Millionen. Die Zahl ist nicht wirklich genau zu verifizieren, weil du auch nicht so richtig weißt, wie viele Menschen auf dem Weg verstorben sind. Mhm. Es gibt natürlich keine Meldestellen, die 1945 bei der Ankunft die Leute alle feinsäuberlich registriert haben. Insofern weiß man es wirklich nicht so ganz genau. Und diejenigen, die hier Verwandtschaft hatten im Westen, die sind natürlich gleich zu denen hin und haben dann dort irgendwie versucht zu überleben. Das ist auch meistens gelungen. Die, die keine Verwandtschaft hatten, die sind dann in Sammelstellen gegangen, die sind auch registriert worden dort, aber die anderen eben nicht, sodass man das einfach wirklich sehr schwer ja irgendwie nachvollziehen konnte. Und dann ist also der Krieg zu Ende und die Leute sind unterwegs, beziehungsweise teilweise auch schon angekommen. Und dann beginnen die alliierten Nachkriegskonferenzen. Und bei einer dieser Konferenzen ist ja schon vorher angesprochen worden in Jalta, aber jetzt nochmal dann fix gemacht worden, wird also klar gemacht, der europäische Kontinent wird neu aufgeteilt. Kleine Klammerbemerkung, im russischen Fernsehen kann man dieser Tage, wir sind jetzt Mitte August, kann man dieser Tage hören und sehen, dass Russland an ein neues Jalta denkt. Mhm. Und dieses Jalta ist das Stichwort eben auch für Flucht und Vertreibung, denn dort wurde beschlossen, dass es Einflusssphären gibt. Stalin hatte die Idee, die Sowjetunion und davor ein Puffergebiet, so eine Art Cordon Sanitaire zu bauen, um forever vor faschistischen Angriffen gewappnet zu sein. Und das ging bis Griechenland und Italien. Also er hatte nicht nur die Ostblockstaaten, die wir dann hinterher kennen, die also sozusagen tatsächlich genau zwischen dem Westen und Osteuropa lagen, sondern es ging noch weiter Richtung Süden, eben bis zum Mittelmeer und bis zur Ägäis, also Griechenland und Italien.
Die Italiener echt Glück gehabt, ne?
Naja, also die Italiener haben sowieso Glück gehabt, wie immer. Nein, Quatsch. Aber das wurde verhindert von den Westalliierten. Aber das andere, das haben sie akzeptiert. Und sie haben eben auch ein zweites akzeptiert. Sie haben hingenommen, sage ich mal so, dass Stalin sich auf den Standpunkt gestellt hat, das, was wir im Hitler-Stalin-Pakt bekommen haben, 1939 im August, nämlich die ostpolnischen Gebiete.
Ja.
Entlang der Brest-Litowsk-Linie, das bleibt in der Sowjetunion und wird nicht in Polen zurückgegeben. Dafür kriegen die Polen ein gleich großes Gebiet Richtung Westen. Auf Kosten der späteren DDR, beziehungsweise auf Kosten des ehemaligen gesamten Deutschland. So, und diese Westverschiebung Polens hatte zur Folge, dass Polen, so wie die Entscheidung klar war und das gemacht wurde, in die Häuser gegangen sind und den dort lebenden Deutschen gesagt haben, innerhalb von 24 Stunden seid ihr weg.
Ja.
So, und alles, was ihr mitnehmen könnt, nehmt ihr mit, der Rest bleibt hier. Das Gleiche haben aber auch die Russen gemacht in den ostpolnischen Gebieten mit den Polen.
Ja.
Da war nur die Sprache eine andere, der Inhalt war gleich. So, und diese Aktion, beschlossen von den Alliierten auf den Nachkriegskonferenzen, hat eine unfassbare Bewegung ausgelöst, kann man sich ja gut vorstellen.
Das ist, ja.
Ja, die schlimmer nicht hätte sein können. Also das war jetzt nicht einfach ein freundliches Anklopfen an der Tür, würden Sie bitte Ihr Zimmer räumen, sondern da standen die mit vorgehaltener Pistole, du weg, 24 Stunden. So, und dann sind die tatsächlich abgehauen oder mussten es.
Weiß man, wie viel Binnenmigration, also polnische Binnenmigration es gegeben hat?
Mehrere Millionen. Okay. Also das waren mehrere Millionen, die alle Richtung Westen gegangen sind.
Ja.
Also Polen in die neuen, ich sag mal westpolnischen Gebiete, ist nicht ganz richtig der Begriff, aber jedenfalls sind das neue Polen.
Die heutigen westpolnischen Gebiete.
Der heutigen Westpolnischen, genau. Also da, wo die Oder Neiße, da komme ich gleich zu. So, und dann kommt die Deutschen, die eben da vorher gelebt haben, die gehen dann Richtung DDR bzw. Bundesrepublik spätere. So, und jetzt kann man sich ja auch vorstellen, welche Leute da gekommen sind. Also das waren ja sicherlich Menschen, die bis zum Schluss daran geglaubt haben, dass die Wende kommt, dass man mit der großen V2-Rakete alles in Schutt und Asche schießen kann, die also sehr lange ausgeharrt haben und eben den Durchhalteparolen geglaubt haben. Die sind nun also auch vertrieben und landen hier alle im Westen und was in dem Protokoll steht, wo diese neue Aufteilung festgelegt wurde, steht, es soll human ablaufen und im Rahmen der Menschenwürde. Es ist eine glatte Verdrehung. Es war nicht human, es war auch nicht menschenwürdig, es war einfach das Gegenteil. So, und jetzt kommt also das ist die eine Geschichte. Die zweite Geschichte, und die auch die Schlesier betrifft, sind die sogenannten Beneš-Dekrete. Mhm. Edvard Beneš war Staatspräsident der Tschechoslowakei und wurde 1939 sozusagen gezwungen zu gehen. Also er hat eine Exilregierung gemacht und nach dem Münchner Abkommen, wo die Tschechoslowakei aufhörte zu existieren, ist er dann also nach London geflohen, hat schon in London mit der Exilregierung einige Dekrete verabredet und aufgebaut, die dann nach der Befreiung seines Landes in Kraft gesetzt werden sollten. Gleichzeitig aber auch hatten die Tschechen natürlich ein tatsächliches Rachegefühl gegen die Deutschen.
Klar.
In Klammern auch gegen Ungarn und Polen, die sich ebenfalls am tschechischen Gebiet vergriffen haben. Mhm. Und insofern hat es dieser 38er-Vorgang und der Überfall auf die sogenannte Resttschechei, alleine der Begriff ist schon wirklich niederschmetternd, hat bei den Tschechinnen und Tschechen ein derartiges Trauma hinterlassen, dass sie wirklich bereit waren, den Deutschen jetzt eine Quittung zu geben. Und diese Quittung bestand eben in den Beneš-Dekreten und die sahen vor, dass alle Deutschen die gesamte deutsche Minderheit die Tschechoslowakei zu verlassen hat. Damit kam die nächste Flüchtlingsbewegung auf die Westdeutschen zu und auch natürlich auf die DDR-Leute. Und zu der größten Gruppe, weil sie von beiden Ländern betroffen waren, also Polen und Tschechien, sie waren in Südpolen und in Nordtschechien, sind die Schlesier. Und die Schlesier, sickern dann hier mehr oder weniger in den Westen ein und wir reden wahrscheinlich von 4 Millionen ungefähr.
Okay. Oder es waren nur die Schlesier, die Pommern sind ja auch noch vertrieben worden. Ne?
Das waren nur die Schlesier. Aber die Ostpreußen und die Pommern und so, die kommen alle noch dazu. Wir kommen insgesamt auf 11 bis 12 Millionen. Es gibt auch Schätzungen von 18 Millionen, aber da bin ich skeptisch. Also 12.
Ja, aber auch ich meine, in dem Zustand, in dem das übrige Deutschland damals war, 10 Millionen Leute einzuatmen, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen.
Das ist unfassbar.
Also in einer Bundesrepublik wie heute kann ich mir sogar vorstellen, wenn 50 Millionen dazu kommen, dass wir das irgendwie auf die Reihe kriegen. Aber 10 Millionen damals kann ich mir nicht vorstellen.
Ja, zumal du ja in die völlige, du bist ja in der Gesellschaft in der Katastrophe damals.
Das meine ich, genau.
Eben, ne, du bist ja komplett nackt und hast überhaupt nichts mehr, auch die Einheimischen nicht.
Ja. Und heutzutage wäre es halt möglich, irgendwie, weiß ich nicht, Containerdörfer zu bauen in Windeseile, um Hunderttausende und Aberhunderttausende unterzubringen. Was damals, ja.
Ja.
Pff, Wahnsinn.
Und das Problem ist, also das wird auch mal so sehr verklärt, also wie das hier so gelaufen ist und toll und alalalalala. Also insgesamt, so unterm Schlussstrich, würde ich sagen, ja, es hat funktioniert. Die Leute sind hier aufgenommen worden. Sie sind hier integriert worden. Sie haben eine Arbeit gefunden. Viele haben sich hier ein Häuschen gebaut und Karriere gemacht und sind hier wunderbar untergekommen. Sie haben allerdings den Schmerz des Heimatverlustes nicht verwunden oder viele nicht. Aber wenn du die Leute fragst, was damals passiert ist, dann war das eine einzige Katastrophe. Und die Leute sind nicht gut empfangen worden. Sie sind verarscht worden und veräppelt worden und so weiter.
Ja, sie sind vor allen Dingen verachtet und gehasst worden. Also
ja, sie sind halt gehasst worden, genau.
Im Grunde war das genauso eine Flüchtlingsfeindlichkeit, wie wir sie heute auch oft erleben.
Ja, aber damals waren es Christen und sprachen unsere Sprache, selbst mit einem schweren Dialekt, aber immerhin.
Ja.
Und das war dann noch ein bisschen mehr, ehrlich gesagt. Und insofern muss man dann wirklich sagen, die Bundesregierung unter Konrad Adenauer, die ja ab 1949 regierte, die hat dann versucht, und das muss man dann auch à la Bonheur sagen, mit einigem Erfolg, diese Mehrbelastung, die nicht nur das Kriegsende und die Zerstörung des Landes und die Reparationslasten, sondern eben auch die Migranten auf die Deutschen brachten, halbwegs vernünftig aufzuteilen. Also sie haben tatsächlich von Leuten, die viel hatten, mehr genommen als von denen, die wenig hatten. Sie haben den berühmten Lastenausgleich gemacht. Sie haben ein eigenes Ministerium gegründet, das Heimatvertriebenenministerium, das sich ausschließlich darum kümmerte, die Integration dieser Menschen voranzubringen. Und der Lastenausgleich sorgte dafür, dass jemand, der alles verloren hat, irgendwo auf der Flucht, irgendwo in Ostpreußen, von jemandem, der im Westen war und nichts verloren hat, sozusagen einen Ausgleich bekommen hat. Und das war natürlich, das muss man sich mal vorstellen, das ist sozusagen steuerlich hervorgebrachte Solidarität, die aber funktioniert hat, jedenfalls im Großen und Ganzen. Es ist jetzt, man kann das natürlich nicht alles über einen Kamm scheren, es gibt sicher auch Leute, die da schlecht behandelt wurden, aber insgesamt hat das geklappt und die Idee dahinter, die finde ich ehrlich gesagt im Nachhinein auch immer noch ganz gut.
Ja, klar.
Ja, dass du sagst, hier, jemand, der 5 Millionen auf dem Konto hat heute, dem kann man ruhig 100.000 wegnehmen, das merkt, das weiß der gar nicht.
Genau.
Das kriegt er gar nicht mit.
Ja. Und das waren ja auch mehr, was war das eigentlich? Waren das Zwangsanleihen mit langer Laufzeit? Nee,
das ging das über die Steuer.
Über Grundsteuer, glaube ich, ging das.
Irgendwie sowas, ja, genau. Mhm. So. Also insofern, die Regierung hat schon wirklich sehr dafür gekämpft, dass das einigermaßen vernünftig funktioniert. Das war wirklich auch ihr Ansinn und das war ihr Engagement. Wer Lust hat, möge mal die erste Regierungserklärung von Konrad Adenauer lesen, wo er so Prioritäten gesetzt hat. Und da ist, da kann man wirklich sehen, selbst wenn man weder die CDU noch Herrn Adenauer mag, das war wirklich ein aufrechter, christlich geprägter Politiker, der für seine Leute da sein wollte. Und der nicht groß, der war natürlich auch sicher sehr eitel und hat auch sicherlich sehr viel für sich gemacht, das ist klar. Aber er war eben vor allem auch jemand für sein Volk oder für seine Leute. Und dazu gehörte eben dieser Versuch, die Vertriebenen einzubringen. Und die Schlesier, damit sozusagen die Sache abgerundet wird, die Schlesier haben als eine der ersten Landsmannschaften, von denen es ja wirklich dann viele gab, die berühmten Vertriebenenverbände, ja, jahrelang, ja, das rechte Publikum bedient, ja, und wirklich.
Die sind ja sogar heute noch aktiv, wo kaum noch jemand von denen am Leben ist, wahrscheinlich.
Nein, es lebt keiner mehr, aber die Kinder und Enkel, die sind ja auch vertrieben. Ja, ich habe mal ein Interview gemacht mit einem der Jungvertriebenen, also die heißen wirklich so. Und
dritte Generation, nicht mehr in Schlesien gewohnt, aber immer noch.
Sind Sie vertrieben? Sagt er, ja. Ich sage, waren Sie schon mal in Schlesien? Nein. Ja. Ja, wieso sind Sie? Sie sind in Aachen geboren, sage ich jetzt, fantasiere ich jetzt. Ja. Wieso können Sie denn? Sie dürfen doch nach Aachen, oder nicht? So, und das ist völlig verquer.
Ja, das ist.
Letztendlich ist es natürlich die, ich sag mal, die Tradition ihrer Eltern und Großeltern. Aber die Schlesier haben schon sehr früh ein Dokument aufgesetzt und haben der Rache abgeschworen.
Oh.
Weil sie der Tatsache sozusagen Ursache und Wirkung ins Auge gesehen,
ja,
haben und gesagt haben, ja, wir sind tatsächlich die Urheber dieser ganzen Scheiße und ja, das muss man auch immer im Kopf haben. Kein Mensch wäre vertrieben worden, wären die Nazis nicht in Polen einmarschiert, ja, oder in andere Länder. Also es ist sozusagen die Quittung, die wir dafür bekommen haben, inklusive der Folgekosten, dass wir eben eine verbrecherische Politik über viele Jahre gemacht haben. Und deswegen tue ich mich heutzutage auch so schwer, Herrn Putin einfach so davonkommen zu lassen, weil ich finde schon, dieses Verbrechen, was er da begangen hat, müsste eine Sühne nach sich, ja, ziehen. Wird aber wahrscheinlich nicht, weil
die zum Leute Zeitpunkt der Aufzeichnung waren gerade alle möglichen Staats- und Regierungschefs bei, ja, Trump, nachdem Trump sich mit Putin getroffen hat. Und es sieht jetzt nicht so aus, als würde sich irgendetwas ändern, außer vermutlich, dass für Russland ein paar US-Sanktionen aufgehoben werden.
Mal gucken. Ja, wir werden sehen.
Wir, ja, werden sehen, genau.
Genau, aber so, und insofern ist das, wie ich am Anfang gesagt habe, für mich jedenfalls wirklich ein Beispiel für Ursache und Wirkung. Also bedenke deine Taten vom Ende her und guck einfach als Politiker jedenfalls, ja, spiel die Möglichkeiten durch und versuche dir zu überlegen, was passiert, wenn ich A, B oder C mache? Und wenn C meine Wahl ist, was passiert, wenn ich das nicht erfolgreich mache? Das musst du alles durchspielen.
Das sollte man eigentlich immer machen. Aber was ich ganz interessant finde, ist, wenn du sagst, die haben der Rache abgeschworen, aber es waren auch gerade die vertriebenen Verbände, die sich dann mit der Oder-Neiße-Grenze nicht abfinden wollten. Ne?
Ja, aber das waren vor allem die anderen. Also die Schlesier, die, okay, schlesische Landsmannschaft, die war natürlich auch bei den vertriebenen Verband dabei. Das ist schon richtig. Und es war auch nicht direkt am Anfang, das war irgendwie in den 70ern oder sowas. Also nicht sofort. Aber ich müsste jetzt nachgucken, ich weiß das Datum gar nicht genau. Mhm. Und die anderen und diejenigen, die einfach dahinter sozusagen hinter der Oder-Neiße sofort ihre Ländereien hatten, also die Pommern und die Ostpommern und die Ostpreußen und so weiter, für die waren diese Ostgebiete natürlich nicht verhandelbar.
Ja,
und deswegen war das Theater mit der Willy-Brandt-Regierung, mit den Ostverträgen, und deswegen war die DDR eben ein Verbrechersyndikat, weil sie die Oder-Neiße-Grenze als allererste außenpolitische Handlung anerkannt haben. Mhm. also die neue Grenze zwischen Polen und der DDR. Und damit waren die polnischen, damit waren die deutschen Ostgebiete in der neuen, im neuen Polen sozusagen integriert. Und ja, das ist ja auch so geblieben zum Glück. Und alles ist gut und wir haben das jetzt verwunden. Es ist unsere eigene Schuld gewesen und wir müssen dafür blechen und haben es auch gemacht. Und jetzt müsste man eigentlich mal allmählich den Deckel drauf kriegen. Und ich finde ehrlich gesagt, dass die vertriebenen Verbände heute wirklich keine Rolle mehr spielen. Und na, auch nicht
neulich habe ich irgendwo noch mal ein politisches Statement von da gesehen und habe auch gedacht, was wollt ihr denn noch?
Ja.
Ist gut jetzt, Freunde.
Was wollten Sie denn?
Ja. Das weiß ich nicht mehr. Das weiß ich wirklich nicht mehr. Aber es war irgendwas, irgendein politisches Statement.
Okay.
Irgendwas rechtskonservatives wahrscheinlich, weil da sind die ja nie weggekommen. Ja.
Also linksradikal werden sie nicht werden, aber das ist, müssen sie auch nicht. Und insofern, also ich, allalong nach 100 Jahren oder wie lange das jetzt her ist, 75, 80 Jahre, es ist einigermaßen glimpflich davongegangen, also was die Integration hier angeht.
Ja. Und ja, meine Mutter ist ja auch Vertriebene gewesen.
Und ja, mein Vater auch.
Die hat immer gesagt, was soll denn der Scheiß? Mir geht's doch gut hier.
Ja, ja.
Also das war so.
Das hat mein Vater ein bisschen anders gesehen, aber wir haben dann, ja, ich habe mir das noch nicht mal angeguckt, wo der herkommt. Ja. Ich möchte da nicht hin.
Im Übrigen, ich habe zwischenzeitlich nachgeguckt, also der Lastenausgleich damals war eine Vermögensabgabe, das ist wichtig, also keine Steuer, sondern eine Abgabe.
Okay.
Der Unterschied zwischen Steuern und Abgaben ist, dass Abgaben immer zweckgebunden sind. Steuern gehen in den allgemeinen Haushalt. Und zwar 50% des berechneten Vermögenswertes haben sie hergenommen. Und zwar Hypotheken, Gewinnabgabe, Kreditgewinnabgabe. Ja, also im Grunde haben sie Vermögen sich angeguckt. Also Vermögensabgabe, Hypothekengewinnabgabe, Kreditgewinnabgabe. Mhm. 50% davon haben sie hergenommen, die über 30 Jahre zu zahlen war, sodass die Belastung pro Jahr 1,67% war.
Ja, okay.
Und wenn du Vermögen hast, kannst du 1,67% ohne weiteres aus deinem Vermögensgewinn finanzieren. Das heißt, die haben noch nicht mal wirklich bezahlen müssen, wenn du so willst, sondern du hast dann ja Wirtschaftswachstum, ja, Inflation und so.
Ja, ne? Genau.
Also eigentlich eine super Sache.
Das war ganz gut.
Kann man eigentlich immer wieder machen, sowas.
Das war wunderbar, genau.
Matthias von Hellfeld, vielen Dank.
Ja, gerne.
Und ich bin Holger Klein und danke euch für die Aufmerksamkeit. Die passende Ausgabe Eine Stunde History, die läuft am 25. August 2025 auf Deutschlandfunk Nova.
Ist nicht tot.